Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Beim letzten Mal hat ja der Philipp vom Leiden und vom Leben des Christen gepredigt, auch vom Leiden in der Nachfolge. Weiter sprach er darüber, dass wir beharrlich im Gebet bleiben sollen, einander dienen sollen, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Dies soll alles in beständiger Liebe untereinander geschehen, Christus zur Ehre. Der heutige Abschnitt in Petrus 4,12 beginnt damit, dass wir nicht verwundert sein sollen, wenn wir in der Nachfolge Christi leiden. Im modernen Denken vieler Christen steckt leider die falsche Vorstellung, dass wir schon heute ein Recht auf Wohlstand, Frieden und Gesundheit haben. Viele denken, dass dies abnormale Zeiten sind, wenn wir in der Nachfolge leiden. Doch das stimmt so nicht. Es ist Normalität, auch wenn es irgendwie eigenartig klingt. Jesus warnte seine Jünger beispielsweise immer wieder davor, dass wir in der Welt Drangsal haben werden, seinetwegen. Wenn wir Frieden haben auf Erden, dann in ihm. Die Welt kann uns keinen Frieden geben. In der Welt, da habt ihr Angst und Drangsal. Das lesen wir in Johannes 16, Vers 33. Jetzt kommen wir zum Bibeltext. 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 19. Möchte ich euch gerne vorlesen. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Soweit der Bibeltext. Ich habe die Predigt eingeteilt in vier Abschnitte, nicht so wie der Philipp in drei, bei mir sind es vier. Und zwar lauten die Themen als erster Punkt: das Vorrecht, an den Leiden Christi Anteil nehmen zu können. Ich spreche heute etwas langsamer, weil ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass jemand, wenn er mitschreibt, nicht mitkommt. Also nochmal, erstens, das Vorrecht, an den Leiden Christi Anteil nehmen zu können. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt lautet, die Freude für Christus zu leiden. Der dritte Punkt lautet, unsere Schwachstellen in der Nachfolge. Und der vierte Punkt wird sein, von den wahren Gläubigen und den Mitläufern. Wir kommen zum ersten Punkt. Im Vers 12 haben wir gelesen, dass wir durch die Hitze, die uns widerfährt, uns nicht befremden lassen sollen. Als würde uns etwas Seltsames passieren, wovon wir noch nie gehört haben. In Apostelgeschichte 14, im Vers 22, haben wir vor etlicher Zeit gelesen, ich glaube, das dürfte sogar ich predigen, dass Paulus und Barnabas in Antiochia unterwegs waren, um die Seelen der Jünger zu stärken, um sie zu ermahnen, im Glauben zu bleiben. Er hat sie ermuntert, er hat sie ermahnt, trotz Anfechtung im Glauben zu bleiben. Wir haben da sicher viel mehr Anfechtung erlebt, als wir zurzeit hier in Deutschland. Sie sagten, dass sie durch viele Bedrängnisse, also durch viele Leiden, in das Reich Gottes eingehen werden. Also da ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Oder in 1. Thessalonicher 3, Vers 3 lesen wir, dass Timotheus nach Thessaloniki gesandt wurde, um die Geschwister zu stärken und zu ermahnen, dass nicht jemand wanken wird in dieser Bedrängnis. Denn wir wissen, dass uns dies bestimmt ist. Wir Christen wissen, dass uns dies bestimmt ist. Es stellt sich für uns also die Frage, ob es Gott gefällt, dass wir leiden. Gott freut sich daran, dass wir leiden. Kann man das so sehen? Ich denke nicht. Ich denke, es ist ein fester Bestandteil in der Nachfolge eines Christenlebens. Das lesen wir in sehr, sehr vielen Bibelabschnitten. In unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft wird uns von allen Seiten eingeredet, dass wir Anspruch darauf haben, uns ständig wohlzufühlen, keine Spannungen und Schwierigkeiten zu erleiden und unsere Wünsche alle spontan erfüllt werden sollen. Wir sollen alles daran setzen, dass es uns gut geht. Wir haben ja schließlich ein Recht drauf. So klingt es in der Welt. Dies versuchen dann viele Christen auf ihr Glaubensleben zu übertragen. Nach dem Motto, wenn es mir gut geht, ist es bestimmt Gottes Wille. Gott will das so, dass es mir immer gut geht. Er meint es einfach gut mit mir. Das heißt jetzt nicht, dass wir für gute Umstände, die wir haben, nicht dankbar sein dürfen, ganz bestimmt. Also wir dürfen hier eigentlich immer nur Danke, Danke, Danke sagen. Wir leben hier in Frieden und Freiheit. Wir haben kaum Anfechtungen. Es wird zwar immer enger, aber wir haben eigentlich immer noch es sehr, sehr leicht, hier in Deutschland unseren Glauben zu leben. Wir brauchen keine Angst haben, dass jemand vor der Tür steht mit einem Maschinengewehr und hier reinstürmt. Unsere Polizei und unser Staat beschützt uns nach wie vor, der von Gott eingesetzt ist. Unser Dilemma dabei ist aber, dass die Bibel über den geistlichen Bereich unseres Lebens genau das Gegenteil berichtet. Genau das Gegenteil. Geistliches Wachstum ist mit Wachstumsschmerzen verbunden, also mit Leid verbunden. Unumstößlich. Wir sollen das Leiden um Christi willen als normale christliche Erfahrung ansehen. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, da ich im Januar dieses Jahres ausführlich über dieses Thema predigen durfte. Ihr erinnert euch vielleicht. Als mir dieser Abschnitt im Petrusbrief zugeteilt wurde, habe ich zuerst gezögert, wieder über Leid zu predigen. Ich dachte, ach, der Herr will es scheinbar, dass ich da wieder an der Reihe bin, um unter anderem über dieses Thema zu predigen. Doch da es in der Bibel immer und immer wieder vorkommt, wollte ich gehorsam sein und auch heute diesen Text darüber auslegen. Es stellt sich für uns Christen der Nachfolge die Frage, ob wir ein bequemes, ein bürgerliches Leben suchen oder ob wir bereit sind, um Christi willen auf viele unwichtige Dinge zu verzichten, die uns Zeit rauben, uns für den Herrn mit ganzer Kraft hinzugeben. Ob wir ihn als unsere oberste Priorität haben oder ob uns andere Dinge wichtiger sind. Jesus hat alles für uns gegeben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Sind wir auch bereit, alles für ihn zu geben? Vor allem müssen wir auch aufpassen, dass wir Gott nicht dazu benutzen, dass er unseren Wohlstand, unseren Frieden und unsere Freiheit erhalten soll. Das ist oft die Gefahr dabei, auch bei mir. Nach dem Motto, Herr, bitte mach, dass es mir gut geht. Herr, bitte mach, dass du meinen materiellen Zustand erhältst. Ich habe hier ein etwas ironisches Beispiel genommen. Hilf mir, dass der Kurs meiner Aktie steigt. Hilf mir, dass ich immer gesund bleibe. Hilf mir, dass du uns den Frieden erhältst. Den wahren Frieden können wir nur bei Gott finden. Frieden auf Erden, der Friede auf Erde, den wird es erst geben, wenn Jesus wiederkommt. Dass er nur dazu da ist, uns zu helfen, uns hier auf Erden, wo wir keine dauerhafte Bleibe haben, gemütlich einzurichten und er uns alle Annehmlichkeiten ermöglicht. Da müssen wir aufpassen, dass wir Gott nicht dazu benutzen. Wir müssen bereit sein, Opfer zu bringen. Und wer Opfer bringt, leidet. Wir leiden also, wenn wir nicht den von uns selbst festgelegten Weg gehen können, sondern den schmalen, unbequemen Pfad der Nachfolge. Der Herr warnt uns immer wieder davor, wachsam zu bleiben. Immer wieder. In Markus 14, 38 lesen wir, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Eine klare Ansage. Bei dem Leiden in der Nachfolge will uns Gott zur Heiligkeit erziehen. Zur Herrlichkeit auch, zur Heiligkeit erziehen. Indem er uns oft Schwierigkeiten nicht einfach abnimmt, uns jedoch die Möglichkeit gibt, ihn um Hilfe zu bitten. Dies ist ein sehr, sehr großes Privileg für uns Christen. Wir dürfen ihn bitten im Gebet. Paulus schreibt auch in Philipper 1 im Vers 19. Denn es ist euch gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Jesus hat gelitten. Ich denke, so wie Jesus gelitten hat, hat noch nie jemand von uns gelitten. Wir denken da an die Kreuzigung, wir denken an das Prozedere vorher. Da kriege ich Gänsehaut. Leiden für unseren Herrn macht uns ihm immer ähnlicher und dient letztlich unserer gegenwärtigen und zukünftigen Freude und unserer Glückseligkeit bei ihm dann in der Herrlichkeit. Oder in 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also er wird uns nicht überbeanspruchen, auch wenn es manchmal so aussieht, dass wir es ertragen können. Außerdem konnte Paulus in Römer 8 voller Hoffnung behaupten, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wir kommen da später noch drauf. In dem Text wird vom Feuer der Verfolgung gesprochen, also von Problemen, die unseren Glauben prüfen, täglich. Probleme, Anfechtungen, Schmähungen dürfen uns also keineswegs fremd sein. Wir müssen damit rechnen. Die Vorstellung, dass wir ein Leben ohne Leid haben sollen, ist eine falsche. Gott hat uns in diese Welt gestellt, wo wir Salz und Licht sein sollen in einer finsteren Welt. Wir leben hier nicht in einer Art Käseglocke, wo wir innen drin geborgen sind und die Welt draußen im Chaos versinkt. Nein, Gott hat uns mitten in die Welt gestellt, mit allem Leid. Eine gottlose Welt, die sich und die Erde selber retten will und wir nur Beobachter sind. So hat er das nicht gemeint. Nein, auch Christen werden krank, Christen verunglücken, Christen verlieren ihren Job und so weiter und so fort. Wir sind mittendrin. Doch an uns soll man die Nachfolge erkennen. Daran erkennen, wie wir in solchen Situationen reagieren, wie wir damit umgehen, ob wir in der Lage sind, Gott auch im Leid zu loben. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Dadurch sollen wir für unsere Umwelt Vorbilder sein. Wir dürfen Gott auch im Leid danken, weil wir wissen, dass er es mit uns trotz aller Probleme und Anfechtungen gut meint und wir immer in ihm geborgen sein werden. Immer. Wir als Christen haben eine ganz andere Perspektive als die Welt, da wir wissen, dass wir trotz allem gerettet sind. Das ist eine wunderbare Perspektive, die wir haben dürfen. Außerdem hat uns der Herr den Auftrag gegeben, die frohe Botschaft, das Evangelium weiterzusagen, damit noch viele den schmalen Weg finden, der in die Herrlichkeit zu Gott im Himmel führt. Das war der erste Punkt. Wir kommen zum zweiten Punkt, der da lautet, die Freude für Christus zu leiden. Im Vers 13 lesen wir, freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Wonne und Freude haben mögt. Jetzt kommt die Freude. Vorhin ging es um Leid, jetzt kommt die Freude. In diesem Abschnitt geht es um Leiden, die wir durchmachen, weil wir Christen sind. Solches Leid ist Ausdruck der Echtheit meines Glaubens. Du bist echt, weil du leidest. Klingt jetzt für einige etwas verwirrend, aber letzten Endes zeigt es sich auch dadurch. Darüber sollen wir uns freuen. Wir leiden und sollen uns freuen, weil in dem Leid etwas Bestätigendes steckt. Die Welt stößt sich an uns, weil wir auf der richtigen Seite sind. Die ersten Christen freuten sich darüber, dass sie für würdig erachtet wurden, Schande im Namen Christi zu erleiden. Das lesen wir in Apostelgeschichte 5, im Vers 41. Sie haben sich darüber gefreut, dass sie um Christi willen Schande erlitten haben. Das Vorrecht, an den Leiden Jesu Anteil haben zu dürfen, sollte uns zur Freude veranlassen. Wenn sich ein Kind Gottes heute inmitten von Leid freuen kann, wie viel mehr wird es sich mit Frohlocken freuen, also mit Frohlocken, wenn die Herrlichkeit unseres Herrn und Heiland offenbar wird, wenn wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht, was wird das für eine Freude sein? Die können wir uns heute, glaube ich, gar nicht vorstellen. Er wird die Macht und Herrlichkeit als der allmächtige Sohn Gottes geoffenbart werden. Wir werden ihn leibhaftig sehen. Diejenigen, die um seines Namens willen leiden, werden dann mit ihm geehrt werden und mit ihm regieren. Was für eine tolle Perspektive. Diese Leiden sind ein echtes Zeichen dafür, dass der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf uns ruht. Ein Zeichen dafür. Der Heilige Geist, der in jedem Gläubigen wohnt und wirkt. Durch diese Leiden wird der Erlöser von seinen Heiligen verehrt, also von uns. Wir kennen ja die Begebenheit von Paulus mit ein paar komischen Vögeln, die sie Jünger nannten, in Apostelgeschichte 19, 1-3, wo er sie fragt, ob sie den Heiligen Geist haben. Die wussten gar nicht, wovon er spricht. Sie sind bei Johannes stecken geblieben. Es gibt in vielen Gemeinden leider auch immer wieder Jünger, und ein Jünger ist noch kein Nachfolger. Und der Philipp hat es letztens eigentlich sehr, sehr treffend formuliert. U-Boote, die ab und zu auftauchen, schauen, was los ist und dann wieder untertauchen. Wo man sie fragt, ob sie den Heiligen Geist haben. Dies weiß jedoch nur derjenige und Gott selbst. Daher, wie erwähnt, sind sie unter anderem daran erkennbar, ob sie bereit sind, um Jesu Willen zu leiden oder nicht. Und außerdem sind sie auch an den Früchten zu erkennen, die durch den Heiligen Geist bewirkt werden. Wenn man es an den Früchten nicht erkennt, dann mag schon irgendwas nicht ganz stimmen. Ein sicheres Indiz dafür ist also die Sichtbarkeit oder das Sichtbarwerden dieser Früchte, in welcher Form auch immer. Das sieht man oft vielleicht nicht sofort. Doch wenn du merkst, dass du mehr und mehr in der Heiligkeit wächst durch Liebe, durch Freude, durch Sanftmut, durch Langmut, durch Güte, durch Treue, durch Enthaltsamkeit und so weiter, dann wirkt der Heilige Geist in dir, sein sichtbares Zeichen, und verändert dich und dein Wesen nach und nach. Doch derselbe Paulus, der vorhin die vermeintlichen Jünger ansprach und feststellt, dass sie den Heiligen Geist nicht haben, meint in Römer 8, Vers 9, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Menschen ohne den Heiligen Geist sind nicht gläubig. Eine harte Aussage, steht im Römerbrief. Wir sollen uns also prüfen, wie es bei uns ist. Ein jeder für sich. In Vers 14 heißt es dann weiter, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Dabei greift Petrus hier das Wort von Jesus aus den Seligpreisungen auf, in Matthäus 5, 11-12. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Die wurden auch verfolgt, so wie wir, wobei wir diese Verfolgung nicht so stark erleiden bis dato, sondern wir haben jetzt noch den Freiraum, das Evangelium in relativem Frieden und Freiheit weiterzugeben. Auch ein Privileg. Anderswo geht es ganz anders zu. Da muss man Angst um Leib und Leben haben. Bei uns ist es Gott sei Dank noch nicht der Fall. Wörtlich übersetzt und im übertragenen Sinne heißt dies, glücklich zu preisen seid ihr, denen sowas widerfährt. Wir sollen glücklich sein, wenn uns Leid widerfährt, wenn uns Anfechtung widerfährt, wenn uns Schmähungen widerfahren. Sollen wir glücklich sein. Herzlichen Glückwunsch, dass euch dies passiert. Es lohnt sich, Wenn Jesus beschimpft zu werden, ist oft keine angenehme Sache. Ganz bestimmt nicht. Es geht dabei oft nicht nur um verbale Attacken, die in Beleidigungen ausarten können. Oft wird uns Christen auch die Daseinsberechtigung in der Gesellschaft abgesprochen. Erleben wir immer wieder, wenn man die Medien aufmacht, hört man das. Gestern habe ich mir Tagesschau angesehen über Israel. Der Bericht hat 15 Sekunden gedauert, wo es um das gelobte Land geht. Und über die Love Parade in Berlin, ja, 2, 3, 4 Minuten. Wie toll und wie schön das alles ist. Eine komische Welt. Doch die Gründe dafür sind nicht neu. Die gab es seinerzeit schon, vor vielen Hunderten, Tausenden Jahren. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus hat 117 nach Christus beschrieben, dass Kaiser Nero die Christen damals nicht nur beschuldigt hat, die Feuer in Rom gelegt zu haben, sondern er klagte sie auch noch anderweitig an. Odium generis humani. Wer kann das übersetzen? Nicht so viele, ich sag's euch. Hass auf das Menschengeschlecht. Die Christen damals wie heute behaupten ja, dass alle Menschen von Geburt an Sünder und Rebellen gegen Gott sind und dass sie nur durch Jesus Christus vor Gottes Verurteilung zur ewigen Verdammnis gerettet werden können. Das haben die Christen früher schon gesagt, wurden dafür bestraft und wir sagen das heute genauso. Dieser Vorwurf wird bis heute gegen uns erhoben und dies behaupten wir auch heute noch zu Recht. Es hat sich das Wort Gottes in Jahrtausenden nicht geändert und wird sich auch nicht ändern. Die Aussage, dass derjenige, der sich von Jesus nicht retten lässt, verloren geht, gilt nach wie vor, ob die Menschen es hören wollen oder nicht. Die vorherrschende Meinung in der Gesellschaft lautet, dass der Mensch im Kern gut sei und nur durch die Verhältnisse und Umstände ihn zum Schlechten beeinflussen. Doch in Markus 7, 21 fortlaufend lesen wir, dass Unzucht, Diebstahl, Habgier, Mord, Ehebruch, Missgunst, Arglist, Ausschweifung, Lästerung, Hochmut, Stolz und so weiter und so fort seit dem Sündenfall in uns drin ist. Der Mensch wird als Sünder geboren, jeder Einzelne, ohne Ausnahme. Der Einzige, der sündlos war, war Jesus. Alle diese bösen Dinge, steht in der Bibel, kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Es wird in der Bibel auch klar erwähnt, dass wir uns nicht selber retten können, dass Gott durch Jesus allen Menschen die Rettung als Geschenk anbietet. Das Angebot gilt für alle Menschen. Er ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen, hat sich dafür quälen lassen, ist dafür gestorben und dafür auferstanden. Für alle Menschen. Diese Botschaft wird jedoch von den meisten selbstgerechten Menschen als Beleidigung aufgefasst. Entsprechend sind dann die Reaktionen drauf. Die einen nehmen Jesus als Retter dankbar an, folgen ihm nach, die anderen weisen das Evangelium, wie gesagt, als Beleidigung zurück. Wenn wir Jesus als Retter und Herrn unseres Lebens verkündigen, schreien nicht wenige auf. Was wollt ihr mit dem, dieses Märchenbuch und so weiter und so fort? Wir sind selbstbestimmte Menschen und lassen uns nicht durch irgendwelchen höheren Mächte fremd bestimmen. Nein, das wollen wir nicht. Dies beanspruchen sie sowohl bei der Entstehung des Lebens als auch bei seinem Ende. Deshalb gibt es sehr scharfe Kontroversen, sowohl bei der Ermordung von ungeborenem Leben im Mutterleib, als auch beim vermeintlichen Recht zur Beihilfe zum Selbstmord. Diese Aussagen beanspruchen sie auch für die Gestaltung ihres Lebens zwischen Geburt und Tod. Alle sind jedoch von Gott eingeladen, umzukehren. Alle. Vergebung der Sünden zu erbitten und in der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben nach den Geboten Gottes führen zu können. Wenn wir beschimpft, geschmäht, abgestraft werden, weil dieses Evangelium von Retter Jesus verkündigen soll, sollen wir uns freuen. Herzlichen Glückwunsch, wir stehen auf der richtigen Seite. Trotz Schmähungen, trotz Anfechtungen, trotz Leid. Kommen wir zum dritten Punkt, der da lautet, unsere Schwachstellen in der Nachfolge. Die haben wir. Die Welt als unser Kritiker tut uns allerdings nicht den Gefallen, uns wegen der frohen Botschaft des christlichen Glaubens anzugreifen. Sie beobachten uns ganz genau, was wir tun und packen uns bei unserem Versagen, bei unseren Sünden. Daher schreibt Petrus im Vers 15, niemand aber unter euch leide als ein Mörder und so weiter, wie wir das vorhin gehört haben. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Mörder oder ein Dieb oder ein Räuber sein. Leider werden sie auch immer wieder fündig, immer wieder. In Kirchen aller Konfessionen, in evangelikalen Gemeinschaften werden Verbrechen wie finanzielle Betrügereien, sexueller Missbrauch, Amtsmissbrauch und dergleichen aufgedeckt. Ein gefundenes Fressen für sie. Dies wirft oft kein gutes Bild auf unsere Glaubensgemeinschaften. Jesus hat seine Gegner und religiösen Führer damals als Narren, als Heuchler, als Otternbrut, als Schlangen und Kinder des Teufels bezeichnet. Das lesen wir in Matthäus 23. Der Herr hat uns auch eindringlich davor gewarnt, als er in Matthäus 10, den Vers 16 meinte, siehe, das kennt ihr alle, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Klug, aber ohne Falsch. Da gibt es auch die Aussage von Petrus als Beispiel, dass niemand in ein fremdes Amt greifen soll. Wie kann man das verstehen? Es gibt Christen, die sich immer und immer wieder in Sachen einmischen, die sie eigentlich gar nichts angehen. Sie erzeugen durch diese Besserwisserei und durch das ständige ihren Senf dazugeben Unfrieden in Gemeinden. Das haben wir erlebt, erleben wir immer wieder. Und so stören sie den Familienfrieden, der in der Gemeinde eigentlich herrschen sollte. Auch versuchen sie durch taktloses Vorgehen gegenüber Ungläubigen, diese zur Bekehrung zu drängen und merken oft gar nicht, welchen Schaden sie anrichten. Die merken es einfach nicht, dass sie vielleicht bei jedem anders vorgehen müssen, um sie davon zu überzeugen, dass das Evangelium auch für sie wichtig ist. Christen, die jedem sagen müssen, wie sie leben sollen. Wir haben es ja zu Zeiten von Corona immer wieder mitgekriegt. Wir haben auch Spaltungen in Gemeinden erlebt und so weiter und so fort. Und auch dieses Verhalten ist in Gottes Augen Sünde. In Vers 16 lesen wir, leidet er aber als ein Christ und so weiter. Wir haben es gelesen. Wir sollen im Namen Jesu Gott verherrlichen. Das ist unsere Aufgabe. So wie Jesus den Vater verherrlicht hat, so dürfen auch wir ihn verherrlichen. Deshalb sind wir hier, unter anderem. Indem wir uns darüber im Klaren sind, dass wir nicht arm dran sind. Wir sind nicht arm dran. Wir sind reich mit ihm, wenn wir in der Nachfolge Leiter fahren. Es ist ganz egal, ob man dabei sein Geschäft, seinen Ruf, seine Familie verliert, ob man von Eltern, Kindern und Freunden verlassen wird um des Glaubens willen, ob man missverstanden, gehasst oder sogar getötet wird. Wer sich zu Recht Christ nennt, kann Gott unter all diesen Anfechtungen verherrlichen. Gott gibt ihm die Kraft dafür. Wir kommen zum vierten und zum letzten Punkt, der da lautet, von den wahren Gläubigen und den Mitläufern. Ich habe das relativ drastisch formuliert. In Vers 17 lesen wir, denn es ist die Zeit da, da das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Musste ich mehrmals lesen, bis ich es einigermaßen verstanden habe. Wenn man das so liest, dann ist man ein wenig irritiert. Denn wir sind ja die lebendigen Steine, die Gott dazu berufen hat, sein Reich aufzubauen. Wir bilden den Tempel Gottes. Wir leiden, weil wir in seiner Nachfolge stehen. Haben wir ja gehört, mehrmals. Und wir haben eingangs auch gesagt, dass dieses Leiden und die sichtbaren Früchte die Echtheit unseres Glaubens bestätigen. Verstehen wir immer noch nicht. Und nun die Aussage, dass das Gericht Gottes beim Hause Gottes, also bei uns, anfängt. Zugegeben, dieser Vers ist schwer zu verstehen. Doch wie könnte er gemeint sein? Wer denkt bei Gericht ja sofort an Strafe und Urteil. Sofort. Dies kann für uns doch gar nicht zutreffen, da uns die Bibel eindeutig sagt, dass wir Gläubigen nicht ins Gericht kommen. Wir kommen nicht ins Gericht, weil Jesus uns freigekauft hat. Wenn wir jedoch nicht ins Gericht kommen, wie kann es dann bei uns anfangen? Immer noch schwierig. Dieser Vers meint bestimmt nicht, dass die wahren Christen bestraft werden und doch in Gottes Gericht kommen, sondern er sagt aus, dass Gott auch schon in der Gemeinde als Richter handelt. Hier unter uns. Man kann dieses Wort Gericht in zwei Richtungen interpretieren. Zum einen geht es in Richtung Urteil, wo es um das Bestraftwerden geht. Kennen wir ja. Urteil gesprochen, Strafe, 15 Jahre Knast. Aber das macht überhaupt keinen Sinn für die Gläubigen. Durch Jesu Erlösungstat und seine Annahme sind wir bereits jetzt freigesprochen. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren, da gibt es nichts mehr zu hinterfragen. Wer in Jesu Nachfolge steht, ihm seine Sünden bekannt hat, Buße getan hat und ihn als seinen Retter angenommen hat, kommt nicht in das Gericht Gottes. Punkt. Man kann es aber auch als einen Prozess eines Richters sehen, der die Dinge voneinander trennt. Lange bevor ein Richter ein Urteil fällt, ist er derjenige, der den Prozess leitet und versucht, das Gute vom Bösen und das Wahre vom Falschen zu trennen. Man müsste es vielleicht etwas leichter verständlich so übersetzen, wobei das jetzt eine Anmaßung von mir ist. Also ich versuche das irgendwie anders zu interpretieren. Indem man sagt, dass Richten und Trennen des Guten vom Bösen beim Haus Gottes anfängt. Gott prüft sozusagen die Anwesenden. Er prüft uns. Er will die Echten von den Falschen unterscheiden. Er will auch verhindern, dass Menschen Gemeinden mitschwimmen. Ohne zu verstehen und wahrhaben zu wollen, ob ihr Glaube echt oder aufgesetzt ist. Es ist bereits jetzt ein Prozess, in dem er versucht, die Spreu vom Weizen zu trennen, beziehungsweise diejenigen dahin zu bringen, selber zu sehen, wo sie eigentlich stehen. Jeder prüfe sich selbst. Wie vorhin beschrieben, weiß nur derjenige und Gott, wo der Einzelne steht. Die Geschwister können es vielleicht an den Früchten erkennen, oder auch daran, wie sie bereit sind, Leid zu ertragen und so weiter. Und wie macht Gott das, dass er die Echten und die Unechten offenbart? Wir haben es vorhin gehört, wovon wir nahezu im gesamten Petrusbrief immer wieder lesen. Es steht dort 22 Mal geschrieben, Leid, es steht dort 22 Mal das Wort Leid, Leiden. Leid kann auch eine Selbstprüfung unseres Glaubens sein. Gott hat also diesen Prozess schon in den Gemeinden eingeleitet, weil er will, dass Menschen begreifen, ob sie in der Nachfolge stehen oder nicht. Noch ist Gnadenzeit. Bin ich ein U-Boot? Bin ich ein Trittbrettfahrer, der sonntags kurz mal die Predigt konsumiert, sich eine Predigt reinzieht, wie man so schön sagt? Oder stehe ich in der wirklichen Nachfolge Jesu? Mit allen seinen freudigen und leidvollen Erfahrungen. Wir brauchen vor Gott, dem Richter, als dem Evangelium Gehorsame, also keine Angst haben, wenn wir wiedergeboren sind. Wir brauchen keine Angst vor Gott haben. Uns wird ja versucht, uns einzureden, wir sollen Angst vor Gott haben. Wir als Erlöste brauchen vor Gott keine Angst haben. Wir dürfen zwar gottesfürchtig sein, aber das ist ganz was anderes. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir errettet. Ein für allemal. Jesus hat sein Erlösungswerk für uns vollbracht. Es ist alles bezahlt, bis auf den letzten Heller und Pfennig. Jesus hat nicht nur einen Teil unserer Sünden, für einen Teil unserer Sünden sein kostbares Blut vergossen und sein Leben hingegeben, sondern er hat ein für allemal alles bezahlt. Alles. Er hat am Kreuz von Golgatha geschrien, es ist vollbracht. Darum möge sich jeder prüfen, wo er steht, damit es dann kein böses Erwachen gibt. wo Jesus sagen wird, hinfort mit dir, ich kenne dich nicht. Wenn Gott mit uns anfängt und es ihn interessiert, wo wir stehen und es ihm wichtig ist, dass sich dabei keiner täuscht und meint, einfach so mitschwimmen zu können, wie viel mehr interessiert ihn die Frage, wo jemand im Hinblick auf die Gottlosen steht? Im Vers 18 und 19, und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo bleibt dann der Gottlose, ein Sünder? In Sprüche 11, 31 lesen wir, siehe, dem Gerechten wird vergolten auf Erden, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Der Gerechte wird also mit Not errettet. Diese Errettung ist um einen sehr, sehr hohen Preis erkauft. Die Menschen werden immer und immer wieder ermahnt, danach zu ringen, durch die enge Pforte einzugehen. Das lesen wir in Lukas 13, Vers 24. Sie werden gelehrt, dass sie durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Angesichts dieser Gefahren und Versuchungen ist es trotzdem ein Wunder und die Gnade Gottes, dass der Gläubige für das himmlische Reich bewahrt wird. Das ist ein Wunder. Wir werden bewahrt, weil wir in der Nachfolge Jesu stehen. Uns kann nichts passieren. Und wenn uns was passiert, wir wissen, wo wir hingehen. Was ist also mit denen, die in ihren Sünden gestorben sind, ohne dass sie Buße getan haben und erlöst worden sind? Wenn Gott also bereits die Gläubigen und ihr Umfeld prüft, wie vorhin erwähnt, was wird dann mit denen sein, die als gottlose, unbekehrte Sünder vor sein Gericht werden treten müssen? Und sie werden es tun müssen. Wir nicht. Da wird sein Finsternis, da wird sein ewige Trennung von Gott, ewige Trennung von Gott. Da wird sein Heulen und Zähneklappern, da wird sein Verlorenheit, da wird sein der ewige Feuersee, die Hölle. Deshalb sollte man bereits zu Lebzeiten alles daran setzen, dem göttlichen Gericht zu entgehen. Man sollte alles daran setzen, zu Lebzeiten diesem göttlichen Gericht zu entgehen, indem man Jesus als seinen Herrn und Heiland, als seinem Retter nachfolgt und seine Erlösungstat auf Golgatha für jeden Einzelnen annimmt. Indem man Buße tut, ihm seine Sünden bekennt und sie bekehrt und ihm sein Leben übergibt. Umkehr und Buße äußert sich darin, dass man Gott in allem Recht gibt. Niemand darf glauben, dass Gott mit sich spielen lässt, indem er meint, ein guter Mensch zu sein, gute Werke zu tun. Dies wird schon irgendwie reichen, um in den Himmel zu kommen. Gott lässt sich nicht spotten. Er ist ein liebender Gott für diejenigen, die ihm und seinem Sohn Jesus Christus vertrauen. Das ist ein liebender Gott. Ihren Plan der Erlösung annehmen und dadurch gerettet werden. Das ist ein liebender Gott. Doch für diejenigen, die Jesus und ihn ablehnen, ist es ein zorniger Gott, der das Urteil an ihnen vollstrecken wird. Klingt hart, aber so wird es sein. Daher nimm Jesus als deinen Herrn und Heiland an, dann wirst du gerettet werden. Nur durch Jesu Tat, durch nichts anderes. In Vers 19 haben wir dann gelesen, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden und so weiter. Petrus betont hier, dass Leiden nach dem Willen Gottes geschehen muss. Und dieses Leiden für ihn, unseren Heiland, führt den Christen in die ewige Herrlichkeit bei ihm. Da führt kein Weg dran vorbei. Und diese ewige Rettung ist dann auch der Grund unserer Freude, vor der wir eingangs gehört haben. Jesus ist der Grund unserer Freude. Wir werden frohlocken, mit Freuden frohlocken. Angesichts dessen sollen die Gläubigen also weiterhin Gutes tun, ganz gleich, was es kostet, und ihre Seele einem treuen Schöpfer, der uns und unsere Seelen gemacht hat, anbefehlen. Deshalb ist es eigentlich nur logisch und vernünftig, dass wir unsere Seelen dem anbefehlen, der uns und unsere Seelen erschaffen und errettet hat. Wir kommen zur Zusammenfassung. Erstens. Die Nachfolge Jesus ist mit Leid verbunden. Das wird in sehr, sehr vielen Abschnitten der Bibel ausdrücklich erwähnt. Immer wieder. Ganz häufig jetzt heute eben im Petrusbrief. Zweitens, Gott hat keine Freude daran, dass wir leiden, doch es trägt zu unserer Heiligung bei, die uns wiederum zu einer Freude führen wird, die mit den Freuden hier auf Erden überhaupt nicht vergleichbar ist. Wir können uns freuen über ein Neugeborenes, was wunderbar ist, freuen wir uns drüber. Wir freuen uns über unsere Partner, wir freuen uns über viele, viele Dinge. Aber die Freude, Jesus zu sehen, bei ihm zu sein, wird unermesslich größer sein. Wir werden Gott schauen. Wir werden vom Glauben ins Sehen übergehen. Herrlich. Wir glauben jetzt an jemanden, den wir noch nicht sehen. Und dann werden wir ihn sehen und uns überschwänglich freuen. Eine tolle Perspektive. Drittens, wir haben unsere Schwachstellen in der Nachfolge beleuchtet und darüber gesprochen, dass wir achtsam sein müssen in unserem Denken, Handeln und Tun. Viertens, wir haben auch über die wahren Gläubigen gesprochen, die am Leiden für Christus, an den Früchten des Heiligen Geistes, an ihrem Lebenswandel hier auf Erden erkennbar sind. Und wir haben auch über diejenigen gesprochen, die Gott und sein Angebot der Rettung an alle Menschen ablehnen. Und wie es ihnen ergehen wird, wenn Gott Gericht halten wird. Ich wünsche uns allen, die sich auf der richtigen Seite befinden, Gottes reichen Segen und Standhaftigkeit weiterhin. Und denen, die sich noch auf der falschen Seite befinden, dass sie die Seite so schnell wie möglich wechseln, solange Gott noch Gnadenzeit schenkt. Amen.